NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Keine Entwarnung bei EHEC, Wissenschaftler entziffern das Genom des gefährlichen Erregers. Erneut ein deutscher Soldat südlich von Kunduz getötet. Verteidigungsminister de Maizière verteidigt die Afghanistan-Strategie. EZB-Chef Trichet bekommt den Karlspreis und fordert Reformen für die Eurozone. Der Evangelische Kirchentag beginnt mit einer Debatte über aktuelle politische Fragen. Google wirft China Angriff auf seinen E-Mail-Dienst vor. Am Ende der Sendung steht der Blick auf das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Eine 81-jährige Frau ist das 18. Opfer von EHEC, das 17. in Deutschland. Sie starb heute im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Bei der Suche nach der Quelle des gefährlichen Darmkeims tappen die Behörden nach wie vor im Dunkeln. Immerhin ist den Wissenschaftlern nun offenbar es gelungen, das Erbgut des gefährlichen Erregers zu entziffern. Aus Hamburg, Jörg Strehler-Pohl.
Die Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf sind bei ihren Forschungen zum EHEC-Erreger offenbar einen Schritt weitergekommen. Zwar stand der Serotyp des Keims, also die Untergruppierung, bereits fest. Erstmals sei es jetzt aber gelungen, zusammen mit chinesischen Partnern das genaue Erbgut des Bakteriums zu entschlüsseln, so der Mikrobiologe Holger Rode.
Wir haben feststellen können, dass es sich tatsächlich um eine neue, bisher noch nicht beschriebene Variante dieses Erregers handelt, sodass wir dann möglicherweise in ferner Zukunft auch neue Strategien zur Therapie von Patienten entwickeln können.
Inzwischen spricht auch die Weltgesundheitsorganisation WHO von einer neuen und mutierten Form aus zwei unterschiedlichen Darmbakterien. Dieser Erreger produziere mehr Giftstoffe als andere EHEC-Erreger. Das schwere Krankheitsbild, das dieses Toxin verursacht, bereitet den Ärzten des Hamburger Universitätsklinikums deshalb nach wie vor große Sorgen. Zwei Drittel aller Patienten, die an der Folgeerkrankung Huss leiden, hätten bereits Störungen des Nervensystems, sagt der Neurologe Christian Gerloff.
Es geht von vermehrter Nervosität über delirante Bilder, aber nach wie vor auch Patienten, die Symptome haben, wie zum Beispiel Sprachstörungen oder auch Lähmungserscheinungen. Das, was uns die meisten Probleme bereitet, sind dann die epileptischen Anfälle, die eben oft ein intensiv medizinisches Management notwendig machen.
Besonders kritisch sei zurzeit der medizinische Zustand von 11 Patienten am Universitätsklinikum. Sie lägen im künstlichen Koma und müssten beatmet werden. Eine 81-jährige Frau war in der vergangenen Nacht an den Folgen einer EHEC-Infektion gestorben. Zugleich zeigen sich die Mediziner vorsichtig optimistisch. Denn möglicherweise sei nur bei einigen Patienten das Gehirn dauerhaft geschädigt. Bei den meisten seien bislang keine Strukturschäden zu erkennen. Das hätten Aufnahmen aus dem Kernspin ergeben, so der Neurologe Gerloff. Erfreulich sei auch, dass einige Patienten, deren Nieren angegriffen waren, inzwischen wieder entlassen werden konnten, ergänzt der Nephrologe Rolf Stahl. Weiter völlig offen bleibt indes die Ursache für die EHEC-Welle. Der ärztliche Direktor des UKE, Jörg Debatin.
Das unterstreicht aus unserer Sicht noch einmal die Bedeutung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, die ich für meine Familie dahingehend zusammenfassen möchte, dass Gemüse lediglich in gekochtem Zustand bei uns zu Hause zumindest verzehrt wird.
Er wisse, dass durch diese Warnung die Landwirte schwere wirtschaftliche Schäden erleiden müssten, so der UKE-Chef auf Nachfrage eines spanischen Journalisten. Dies sei ihm aber lieber, als dass es zu einem weiteren Anstieg von Neuinfektionen komme.
Jörg Strehler-Pohl aus Hamburg. Etwas weiter nördlich in Kiel beschäftigte sich der Deutsche Ärztetag heute eigentlich mit standespolitischen Fragen und der Wahl seines neuen Präsidenten. Aber auch dort war EHEC natürlich ein Thema und auch dort plädierten die Ärzte für Vorsicht, auch wenn dies den Gemüsebauern schaden mag und wenn es zu politischer Missstimmung innerhalb der EU führen mag. Peter Mücke fasst zusammen.
Der neue Präsident der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery, riet, sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesinstituts für Risikobewertung zu halten. Gestern hatten die beiden Institute ihre Verzehrwarnung noch einmal erneuert. Vor allem in Norddeutschland sollten Tomaten, Gurken und Blattsalat nicht mehr roh verzehrt werden. Montgomery war heute in Kiel vom Deutschen Ärztetag zum Nachfolger von Jörg-Dietrich Hoppe gewählt worden.
Das Fiese an diesen kleinen Viechern ist, dass man keine Ahnung hat, wo sie stecken. Und jedem von uns, ich kann nicht nur raten, sich ganz auf die Hände zu waschen. Ich habe eben, nachdem ich viele Hände schütteln musste zu der Gratulation, danach mir die Hände gewaschen, bevor ich ein Stück Brot in die Hand genommen habe. Und das muss man viel öfter und viel häufiger tun.
Derzeit sind rund 2000 EHEC-Infektionen und Verdachtsfälle in Deutschland gemeldet. Trotz einiger Engpässe sei das Gesundheitssystem bislang mit der Epidemie gut fertig geworden, sagte Montgomery in Kiel.
Da testen wir gerade die Grenzen, die Belastbarkeit unseres Gesundheitssystems aus. Und ich finde, wir beweisen, dass es funktioniert, auch wenn wir natürlich immer an allen Ecken und Kanten auch Mängel bemerken. Aber im Kern halte ich das für ein sehr positives Ergebnis, dass wir mit dieser großen Infektionswelle doch gut klarkommen.
Weiterhin ist unklar, was die Quelle der Infektion ist. Die Spur nach Spanien hat sich zerschlagen. Zwar waren auf 4 Salatgurken dort EHEC-Erreger nachgewiesen worden, es handelte sich jedoch nicht um die aggressive Variante, die für die schweren Krankheitsverläufe in Deutschland verantwortlich ist. Die spanische Regierung hat Schadenersatzforderungen gegen Deutschland angekündigt. Ministerpräsident Zapatero übte scharfe Kritik am Krisenmanagement der deutschen Behörden und der Europäischen Union. Spanische Bauernverbände beziffern den Verlust ihrer Landwirte auf 200 Millionen Euro pro Woche. Unterdessen hat die EU-Kommission das russische Einfuhrverbot für Gemüse aus der Europäischen Union scharf kritisiert. Wir verlangen von Russland eine Erklärung, sagte der Sprecher von EU-Gesundheitskommissar Dalli in Brüssel. Russland hatte wegen EHEC das Importverbot für frisches Gemüse auf alle 27 EU-Länder ausgedehnt.
Bundeswehrsoldaten sind im Norden Afghanistans erneut Opfer eines Anschlags der Taliban geworden. Ein Soldat starb, 5 weitere wurden verletzt, als ihre Patrouille in eine Sprengfalle rund 36 Kilometer südlich von Kunduz geriet. Klaus Küstner berichtet.
Eine Frühjahrsoffensive hatten die Taliban vor wenigen Wochen angekündigt. Nun versuchen sie zwar nicht im offenen Kampf, aber mit Hilfe immer zahlreicher werdender Attacken auch Nordafghanistan mit Terror zu überziehen. Es ist bereits der 3. tödliche Anschlag auf deutsche Truppen innerhalb von nicht einmal 10 Tagen. Am Morgen um 7.24 Uhr deutscher Zeit explodiert am Straßenrand in der Region Bachlan ein dort versteckter Sprengsatz. Genau zu dem Zeitpunkt, als eine Bundeswehrpatrouille die Stelle passiert. Von der vollen Wucht der Detonation getroffen, wird ein Schützenpanzer vom Typ Marder. Den Angaben zufolge wird der bei dem Anschlag total zerstört. Die ausländischen Truppen, die hier in Bachlan stationiert sind, hatten sich in die Region Gardea begeben. Als sie die Region Anakel erreichten, wurde ihr Fahrzeug von der Explosion einer Bombe am Straßenrand getroffen. So der Sprecher des Gouverneurs der Provinz Bachlan. Sofort stiegen im nicht weit entfernten Kunduz die Rettungshubschrauber der US-Amerikaner auf. Sie transportierten die Verletzten ab. Doch für einen Bundeswehrsoldaten kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Anschlagsort. Schnell übernahmen die Taliban die Verantwortung für den Angriff. Versteckte Sprengsätze, sogenannte IEDs, sind in den letzten Jahren zu einer tödlichen Waffe in den Händen der Extremisten geworden, weil sie mit bloßem Auge kaum erkennbar und daher auf Patrouillenfahrten nur schwer aufzuspüren sind. Bereits am Mittwoch vergangener Woche war ein Bundeswehrsoldat bei einem ähnlichen Angriff in Kunduz ums Leben gekommen. Schauplatz des erneuten Attentats ist nun die Provinz Bachlan, die südlich von Kunduz liegt und sich in den vergangenen Jahren ebenfalls zunehmend zu einer Gefahrenzone für die Deutschen entwickelt hatte. Ein Polizeioffizier der Provinz sagte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien per Telefon, dass sich seiner Meinung nach die Sicherheitslage an und für sich nicht verschlechtert habe. Vor ungefähr 3 Monaten, im März, gab es eine große Operation und es wurden neue Kontrollstationen eröffnet. Danach wurde es ruhiger. Bei der Operation wurde die Gegend weitgehend von Aufständischen befreit. Aber diese Sprengsätze und Selbstmordattentäter sind nun einmal überall. Die Region ist strategisch wichtig. Durch sie führt eine Lebensader der NATO, eine Nachschubroute für die westlichen Truppen. Genau deshalb ist sie auch so umkämpft. Insgesamt lässt die Entwicklung über die letzten Wochen Beobachter durchaus sorgenvoll auf die verschiedenen Provinzen Nordafghanistans blicken. Vor 5 Tagen riss eine Explosion auf dem Gelände der Gouverneursresidenz in Talokan 2 Bundeswehrsoldaten in den Tod. Der Regionalkommandeur für Nordafghanistan, Markus Kneip, der einer hochrangig besetzten Versammlung beiwohnte, wurde bei dem Attentat verletzt. Damit starben innerhalb nur weniger Tage in Nordafghanistan 4 deutsche Soldaten.
Bundesverteidigungsminister de Maizière erreichte die Nachricht vom Tod eines weiteren deutschen Soldaten in Afghanistan beim Evangelischen Kirchentag in Dresden. Seine Reaktion fasst Peter Neumann zusammen.
Vor Gewalt darf man nicht weichen. Wir werden in unserem Engagement nicht nachlassen. Das ist die Botschaft, die Verteidigungsminister de Maizière heute ausgesendet hat, an die, wie er sagte, Menschen in Deutschland, an die Männer und Frauen im Einsatz und auch an die, die Afghanistan mit brutaler Gewalt zurückwerfen wollten. Vor Gewalt darf man nicht weichen, trotz aller Erschütterung und aller Trauer darüber, dass schon wieder ein gefallener Bundeswehrsoldat zu beklagen ist.
Wir werden unseren Auftrag weiter ausführen. Wir wollen Sicherheit und Entwicklung. keinen Terror und Unterdrückung.
Unsere Strategie sei richtig, so de Maizière. Die Taliban würden gerade an Boden verlieren, vor allem im Norden Afghanistans.
Deswegen bleibt den Taliban nur noch das besonders perfide Mittel von Terror- und Sprengstoffanschlägen. Damit versuchen sie, den Eindruck von Stärke zu vermitteln. Das Gegenteil ist der Fall.
Der Anschlag auf einen Schützenpanzer der Bundeswehr hatte sich heute 7.24 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ereignet, 36 Kilometer südlich von Kunduz.
Unsere Soldaten wollten Sprengfallen aufspüren und damit eine wichtige Hauptverbindungsstraße wieder freimachen, damit die wirtschaftliche Entwicklung vorankommt. Genau das wollen die Taliban nicht.
Die Häufung der Anschläge auf die Bundeswehr sorge ihnen, so de Maizière. Doch die Menschen in Afghanistan brauchten unsere Unterstützung.
Unsere Soldaten werden weiter auf Patrouille gehen. Sie werden weiter unsere Partner im Norden unterstützen. Sie werden weiter ihre afghanischen Kameraden ausbilden, damit diese ihr Land dann bald selbst schützen können.
Soweit Verteidigungsminister de Maizière. Das Beten für Täter und Opfer gleich welcher Nation ist gut und richtig. Insofern sei auch ein Gebet für die Taliban nötig und sinnvoll. Auch das sagte de Maizière auf dem Kirchentag, fügte freilich hinzu, das Gebet könne nicht die praktische Politik ersetzen. Der Verteidigungsminister reagierte damit auf die frühere hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann, die sich auf dem Kirchentag gleichfalls mit dem Thema Afghanistan und allgemeiner mit Krieg und Frieden beschäftigt hatte. Wie es insgesamt ein stark von aktueller Politik geprägter erster Tag war beim Kirchentag in Dresden. Silke Arning fasst zusammen.
Kirchentag ist Zeitansage. Das erfuhren die 5000 Besucher, die heute zur Bibelarbeit von Margot Käßmann in die Dresdner Eisarena geströmt waren. Wie immer erlebten die Zuschauer eine engagierte, streitbare Theologin, die den Militäreinsatz der internationalen Gemeinschaft in Libyen kritisierte. Die Flugverbotszone habe sie zunächst für ein kreatives, gewaltfreies Mittel gehalten, um zum Frieden beizutragen. Die Realität habe das Gegenteil erwiesen.
Die UN-Resolution hat aber am Schluss erklärt, alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung außer Besatzungstruppen seien zu ergreifen. Und sofort begann wieder das Bombardement, der gezielte Versuch, auch Gaddafi, mit dem man eben noch munter Geschäfte gemacht hatte, zu töten. Friede wird so nicht, das sehen wir wieder.
Nichts ist gut in Afghanistan. Mit diesem Satz hatte sich die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland vor 1,5 Jahren in ihrer Neujahrspredigt harsche Kritik eingehandelt. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Reinhold Robbe, warf ihr heftige Polemik vor. Sie habe damit diejenigen Menschen brüskiert, die sich um eine politische Lösung in Afghanistan bemühten.
Vielleicht erinnern Sie sich, dass Herr Robbe mir im vergangenen Jahr gesagt hat, ich solle mich doch mit den Taliban in ein Zelt setzen und bei Kerzenlicht beten. Offensichtlich finde ich bis heute das eine wesentlich bessere Idee als die Bombardierung von Tanklastwagen in Kunduz.
Mut zur Gewaltlosigkeit, forderte Margot Käßmann, die daran erinnerte, dass die friedliche Revolution der Christen in Ostdeutschland immerhin zum Fall der Mauer beigetragen habe. Der Krieg gegen den Terrorismus habe dagegen unvorstellbares Leid gebracht. Neben der friedenspolitischen Debatte wurde in Dresden heute auch die aktuelle Integrationspolitik hinterfragt. Eine Abgrenzung gegenüber dem Islam komme für ihn nicht in Frage, betonte Bundespräsident Christian Wulff. Und er stellte gleichzeitig klar:
Es kann nicht mehr sein, dass der Vorrang der Religion gehört. Das Grundgesetz gilt für alle, egal welcher Religion sie angehören.
Der Bundespräsident warb für mehr Differenzierung und dafür, Vorurteile abzubauen. Nur eine tolerante Gesellschaft sei eine glaubhafte Gesellschaft.
Und wir können doch nur für die Christen auf der Welt wirklich engagiert eintreten, wenn wir der ganzen Welt zeigen, wie wir hier bei uns mit anderen Glaubensrichtungen umgehen.
Soweit Bundespräsident Wulff. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.44 Uhr. Der Euro ist im Verhältnis zum Dollar heute wieder teurer geworden. Hoffnungen auf eine Einigung über Hilfen für Griechenland gaben ihm offenbar Auftrieb. Die griechische Regierung kündigte an, dass sie bei ihren Bemühungen zur Sanierung des Staatshaushaltes noch einmal nachlegen wolle. Morgen sollen die Pläne mit Eurogruppenchef Juncker erörtert werden. Gestern Abend allerdings hatte die Ratingagentur Moody's die Bonität griechischer Staatsanleihen erneut herabgestuft. Vor diesem Hintergrund fand heute in Aachen die Verleihung des Karls-Preises für Verdienste um die europäische Einigung statt. Der im letzten Jahr für den Euro offiziell die Verantwortung trug, EZB-Chef Claude Trichet wurde ausgezeichnet. Trichet nutzte die Gelegenheit, um Reformen für die Eurozone anzumahnen. Aus Aachen berichtet Marc-Pascal Mellinghoff.
Jean-Claude Trichet wird ausgezeichnet in Würdigung seiner bedeutenden Verdienste um die Währungsunion und die Stabilität des Euro. So steht es auf der Preisurkunde, die Trichet in Aachen entgegengenommen hat. In seiner Dankesrede zählte der Präsident der Europäischen Zentralbank Erfolge auf, die er mit der Wirtschafts- und Währungsunion verbindet. Höhere Wachstumszahlen, höhere Beschäftigtenzahlen, eine durchschnittliche Inflationsrate von knapp 2% seit Einführung der Gemeinschaftswährung. Trichets Fazit:
Il n'y a pas de crise de l'euro.
Es gibt keine Krise des Euro. Vielleicht keine Euro-Krise, aber doch eine Krise einzelner Euro-Länder, möchte man antworten, mit Blick etwa auf Griechenland, Portugal oder Spanien. Diese Probleme bestritt Trichet in seiner Rede keinesfalls. Im Gegenteil, er machte einen weitreichenden Vorschlag, wie mit solchen Ländern künftig umzugehen sei. Mit einem Zwei-Stufen-Modell.
In der ersten Stufe kann im Rahmen eines Anpassungsprogramms finanzielle Unterstützung geleistet werden. Den Ländern soll die Möglichkeit gegeben werden, selbst Korrekturen vorzunehmen, um wieder Stabilität herzustellen.
Aber was ist, wenn ein Krisenland seine Hausaufgaben nicht macht und diese Korrekturen nicht vollzieht? Damit, so Trichet, könnte es anderen Ländern schaden und Stufe 2 würde greifen.
Würden wir zu weit gehen, wenn in einer solchen zweiten Stufe eine direkte Einflussnahme durch Institutionen des Eurogebiets auf der Wirtschaftspolitik in dem betroffenen Land möglich wäre. Eine direkte Einflussnahme, die weit über die derzeit geplante Überwachung hinausgeht.
Konkret könnte das dann bedeuten, dass europäische Institutionen ein Veto einlegen könnten gegen bestimmte Haushaltsentscheidungen eines Landes. Trichet räumte ein, dass dafür erst die europäischen Verträge geändert werden müssten, was auch für seinen zweiten Vorschlag gilt, die Schaffung eines europäischen Finanzministeriums. Ziel, so Trichet, sei für die Zukunft eine gänzlich neuartige Form der Konföderation souveräner Staaten. Die Laudatio auf den EZB-Präsidenten hielt EU-Kommissionspräsident Barroso. Er erinnerte daran, dass Trichet in der Vergangenheit zu jenen gehört habe, die immer wieder auf gesunde Staatsfinanzen und Strukturreformen gedrungen haben.
Der Euro war auch Thema für die Bundeskanzlerin zum Abschluss ihrer Asienreise in Singapur. Sie wusste, dass sie dort für die europäische Währung werben musste, ebenso wie für die europäische Position beim Internationalen Währungsfonds, dem IWF, auf dessen Unterstützung Europa bei der Bewältigung der Krise in den schwachen Euro-Ländern zählt. So bekam der zuvor in einigen Medien als Orchideenbesuch verspottete Besuch Merkels in Singapur Bedeutung über die reine Handelspolitik hinaus. Aus Singapur Udo Schmidt.
Knapp 20 Stunden war Bundeskanzlerin Angela Merkel in Singapur. Zeit genug, um im Gespräch mit Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong die vielen Gemeinsamkeiten zu betonen, die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit etwa oder den wissenschaftlichen Austausch. Zeit auch, eine Orchideenart heute Morgen im Botanischen Garten auf den Namen Angela Merkel zu taufen und dann in der Singapore Lecture, dem wichtigsten Wirtschaftsforum Singapurs, für den Euro zu werben und gleichzeitig die Krise zu benennen.
Ich weiß, dass Sie hier in Singapur mit äußerster Aufmerksamkeit die Entwicklungen im Euroraum verfolgen. Und deshalb möchte ich hier noch einmal ganz deutlich sagen, wir haben kein Problem mit dem Euro als solchen. Der Euro ist eine stabile Währung. Aber wir haben ein Schuldenproblem in einigen Mitgliedstaaten. Und wir haben nicht nur ein Schuldenproblem, sondern die tiefere Ursache dieses Schuldenproblems ist auch ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem.
Dieses Wettbewerbsproblem, so die Kanzlerin, dürfe am Ende nicht zum Mittelmaß in Europa führen. Auch in Singapur spielte die Nachfolge an der Spitze des Internationalen Währungsfonds eine Rolle. Angela Merkel zeigte sich offen für künftige nicht-europäische Lösungen.
Wir sind uns gewiss, dass die Welt sich so entwickelt, dass es nicht so bleiben kann auf Dauer, dass ein Amerikaner Chef der Weltbank ist und ein Europäer Chef des IWF und dass das sozusagen wie eine Art Naturgesetz ist. Deshalb ist es vor allen Dingen auch wichtig, dass die besten Kandidaten Chefs der internationalen Behörden werden. Und deshalb ist es aus meiner Sicht natürlich auch viel offener, als es früher war, wie man sich entscheidet.
Diesmal jedoch, so die Kanzlerin, spreche vieles noch einmal für eine europäische Lösung.
Einen Tag nach der Freilassung hunderter politischer Gefangener hat die syrische Regierung ihr gewaltsames Vorgehen gegen die Regimegegner wieder aufgenommen. Laut Berichten von Menschenrechtsaktivisten starben heute mindestens 15 Menschen und insgesamt mindestens 58 seit der jüngsten Militäraktion am Dienstag und darunter auch wieder Kinder. Auch in Jemen kam es heute zu heftigen Kämpfen. Bei Kämpfen zwischen Stammesangehörigen und Regierungstruppen in Sanaa, in der Hauptstadt, starben Dutzende von Menschen. Jürgen Striak berichtet über die Situation dort.
Am Morgen versammelten sie sich auf einer Hochebene nördlich der Hauptstadt. Später zogen die bewaffneten Anhänger des regimekritischen Scheich Sadiq al-Ahmar zu Tausenden in Richtung Sanaa. An einem Militärposten am Stadtrand wurden sie von Regierungstruppen jedoch erbittert bekämpft. Das Verteidigungsministerium behauptete am späten Vormittag in einer Erklärung, dass der Vormarsch der Stammeskämpfer gestoppt werden konnte. Augenzeugen berichten hingegen, dass die Gefechte auch am Nachmittag noch anhielten. Auf dem Platz vor der Universität, wo friedliche Demonstranten seit Wochen gegen Präsident Saleh demonstrieren, lösen die Nachrichten vom Vormarsch der Stammeskämpfer Freude aus. Scheich Sadiq al-Ahmar wird angegriffen, sagt einer der Demonstranten, weil er die Revolution unterstützt. Das Regime möchte uns mit den Angriffen gegen ihn einschüchtern. Es will verhindern, dass wir den Platz verlassen. Das alles wird uns aber nur noch stärker und entschlossener machen. In den letzten Tagen wurde der Wohnsitz von Scheich al-Ahmar im Stadtteil Hassaba mehrmals angegriffen. Allein seit Dienstag sollen bei Gefechten in der Hauptstadt mindestens 63 Menschen auf beiden Seiten getötet worden sein. Das umkämpfte Viertel befindet sich rund 10 Kilometer vom Flughafen entfernt. Der Flugbetrieb wurde eingestellt. Mehrere ausländische Botschaften, unter ihnen die von Kuwait und Italien, haben ihr Personal abgezogen. Allerdings steht die Protestbewegung in den verschiedenen Orten des Landes nicht geschlossen hinter Scheich al-Ahmar und seinen Anhängern. Diese griffen zu den Waffen, als sich Präsident Saleh jüngst weigerte, einen Kompromiss anzunehmen, der vom Golfkooperationsrat ausgehandelt worden war. Wir müssen trotzdem dafür sorgen, sagt hingegen einer der Anführer der Demonstranten vor der Universität, dass unsere Revolution friedlich bleibt. Jene auf dem Platz, die jetzt einen bewaffneten Kampf gegen das Regime fordern, gehören zumeist zur islamistischen Islah-Partei, die von Angehörigen der Al-Ahmar-Familie dominiert wird. Die Islah-Partei, aber auch Vertreter der nicht-religiösen Opposition, werfen Präsident Saleh zudem vor, er würde die Bedrohung durch Al-Qaida-Extremisten im Jemen für seine Zwecke instrumentalisieren.
Googles E-Mail-Dienst warnte seine Nutzer, er sei von Hackern ins Visier genommen worden. Zwar habe man den Angriff bemerkt und gestoppt, aber die Anklage bleibt. Die Angreifer, so Google, hätten versucht, Gmail-Nutzern durch Tricks Passwörter zu entlocken, um so E-Mails anschließend unbemerkt an andere Adressen weiterzuleiten und sie mitlesen zu können. Google verdächtigt China, hinter dem Angriff zu stecken. China freilich weist die Vorwürfe empört zurück. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, es sei nicht akzeptabel, China für den Hackerangriff verantwortlich zu machen. Hacking ist ein internationales Phänomen, sagte Sprecher Hong Lei. Auch China sei von Attacken betroffen. Behauptungen, China unterstütze solche Aktivitäten, entbehrten jeder Grundlage und würden aus ganz anderen Motiven heraus in die Welt gesetzt. Der Internetriese Google hatte zuvor erklärt, die Hackerangriffe kämen offenbar aus der Stadt Jinan in der ostchinesischen Provinz Shandong. Unbekannte hätten versucht, über das sogenannte Phishing an Passwörter heranzukommen, um die E-Mails der Betroffenen zu überwachen. Ziel der Angriffe waren demnach Hunderte von privaten E-Mail-Konten von amerikanischen Regierungsvertretern, von Aktivisten aus China, Journalisten sowie von Regierungsvertretern mehrerer asiatischer Länder. Google erklärte, der Angriff sei kürzlich entdeckt und gestoppt worden. Die Betroffenen seien informiert worden, ihre Konten bei Googles beliebtem E-Mail-Dienst Gmail seien wieder gesichert worden. Außenamtssprecher Hong Lei versicherte derweil, die Behörden gingen streng gegen Hacker vor. Die Sicherheit des Internets ist für die Regierung eine wichtige Sache. Wir verlangen von unseren Bürgern, dass sie sich an die Gesetze halten. Wir lehnen jede Art von kriminellen Internetaktivitäten ab, einschließlich Hacking, und gehen dagegen hart und entsprechend unserer Gesetze vor. Bereits im Dezember 2009 war Google nach eigenen Angaben das Ziel eines massiven Hackerangriffs aus China geworden. Damals hatten Hacker versucht, E-Mail-Konten von Regimekritikern zu knacken und in Google-Systeme einzudringen. Google hatte den Vorfall damals ebenfalls öffentlich gemacht und war auf Konfrontationskurs zu den chinesischen Behörden gegangen. Der neue Fall dürfte das Verhältnis zwischen dem Internetriesen und den chinesischen Behörden erneut belasten.
Alkoholpanscherei in türkischen Touristenorten war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema. 2009 starben deutsche Jugendliche, weil sie in der Türkei gepanschten Alkohol getrunken hatten. Diesmal sind russische Touristen das Opfer. Doch könnte der Skandal noch weitere Kreise ziehen, berichtet Ulrich Pick aus Istanbul.
Nachdem mittlerweile 3 Personen an gepanschtem Alkohol gestorben sind, wächst in der Türkei die Angst vor weiteren Fällen. Denn wie das Landwirtschaftsministerium bekannt gab, sollen noch 12.000 Flaschen an hochprozentigen Getränken, die zersetzt sind, im Umlauf sein. Wie es heißt, wurden die Alkoholiker von Nordzypern aus eingeführt und in den türkischen Provinzen Antalya, Mula, Mersin und Ankara verkauft, also mehrheitlich in Gegenden entlang der Mittelmeerküste. Die Firma soll nach Zeitungsangaben über eine Importlizenz für 500.000 Flaschen verfügen. Nach türkischen Medienberichten soll es sich konkret um Wodka und Gin der Marke Eagle Blow, Whisky mit Namen Mr. Burden, Racke der Marke Racke 7 sowie diverse Energy Drinks handeln. Die 3 Toten sind russische Reiseleiterinnen im Alter zwischen 19 und 30 Jahren, die zusammen mit Kollegen auf einem Bootsausflug vor der südwesttürkischen Stadt Bodrum gepanschten Whisky getrunken hatten. Derzeit liegen noch 18 weitere russische Touristen mit zum Teil schweren Alkoholvergiftungen im Krankenhaus. Bei einer Person ist der Zustand nach Auskunft der Ärzte kritisch. Mittlerweile ist die Besatzung des Schiffs von der Polizei vernommen worden. Allerdings ist bislang unklar, wer den vergifteten Alkohol an Deck der Yacht gebracht hat. Fälle von Alkoholpanscherei sind in den vergangenen Jahren an der türkischen Mittelmeerküste immer wieder vorgekommen, vor allem bei sogenannten All-Inclusive-Angeboten. Hintergrund sind die hohen Alkoholsteuern, die Hotelbesitzer dazu verleiten, möglichst billige Alkoholiker einzukaufen. So starben im März 2009 3 Berufsschüler aus der Nähe von Lübeck, als sie auf ihrer Klassenfahrt in der Nähe von Antalya ebenfalls gepanschten Alkohol tranken, im Glauben, es sei Wodka. Die Behörden hatten damals angekündigt, schärfer gegen Panscher vorzugehen. Auch diesmal heißt es, die Kontrollen würden verstärkt.
Ulrich Pick aus Istanbul. Und jetzt das Wichtigste vom Sport mit Arndt Borsen.
Und wir beginnen mit König Fußball und der neuen Nummer 1 im Tor des FC Bayern. Manuel Neuer hat sich heute erstmal zu seinem Wechsel von Schalke nach München geäußert. Auf der Pressekonferenz im Lager der deutschen Nationalelf in Wien bekannte er, dass ihm das öffentliche Hickhack um den sich anbahnenden Transfer zuletzt durchaus zu schaffen gemacht hat.
Es hat mich schon belastet, muss ich auf jeden Fall sagen, weil schon sehr viel in den Medien über mich berichtet wurde und ich dann auch die Leute vom Verein gebeten habe, da mich aus irgendwelchen Mediengesprächen oder Pressekonferenzen eher rauszuhalten. Und gut ist natürlich, dass ich dann dem Druck auch standgehalten habe und trotzdem gute Leistungen gezeigt habe. Aber ganz einfach war es mit Sicherheit nicht.
Jetzt aber kann Neuer ganz befreit aufspielen morgen im EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich. Wieder ein größeres Fragezeichen steht dagegen hinter dem Einsatz von Sami Khedira, der noch immer angeschlagen ist. Der DFB-Kader ist zu der Partie wegen der zahlreichen Verletzten nur mit 16 Feldspielern angereist. Bei den French Open der Tennisprofis in Paris steht das Damenfinale fest. Die Chinesin Li Na trifft am Sonnabend auf Francesca Schiavone aus Italien. Li Na besiegte Maria Sharapova in 2 Sätzen. Schiavone bezwang Marion Bartoli aus Frankreich mit 2x6:3. Bei den deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin hat Olympiasiegerin Britta Steffen eine Niederlage kassiert. Im Vorlauf über 200 Meter Freistil musste sich Vize-Europameisterin Silke Lippock geschlagen geben. Für den Endlauf am Wochenende sind aber beide qualifiziert. Über die 400 Meter Lagen der Frauen wurde Katharina Schiller deutsche Meisterin. In der kommenden Nacht wird es wieder ernst für Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks. Um 3 Uhr beginnt das 2. Playoff-Finalspiel um die amerikanische Basketballmeisterschaft. Wieder auswärts bei den Miami Heat. Das erste Spiel hatte Dallas in Miami verloren. Nowitzki geht mit dem Handicap einer gerissenen Fingersehne in das Spiel.
Arndt Borsen fasste das Wichtigste vom Sport zusammen und das war das Echo des Tages am Himmelfahrtstag auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.